Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Diesmal mit Robert Gold, 12 Secrets, also 12 Geheimnisse und der Untertitel Niemand sagt die Wahrheit. Im Goldman Verlag erschienen. Wir sprechen darüber, über so ein paar Aspekte, die uns hier aufgefallen sind. Einen Aspekt fand ich ja total witzig. In einer Redaktion wird eine Kollegin angesprochen von einer anderen Kollegin und in Gespräch verwickelt, obwohl es dann hier heißt, die weiß ganz genau, dass sie Deadline hat. Deadline, das ist dieser Punkt, wo dann zum Beispiel die Zeitung in den Druck geht oder wo der Artikel wirklich oder der Beitrag wirklich veröffentlicht werden muss. Es ist ja auch ein Wunder, dass jeden Tag exakt so viel passiert, wie in 15 Minuten Tagesschau reinpasst. Und es muss natürlich bis 19.59 Uhr fertig sein oder vielleicht noch während der Sendung, aber dann ist wirklich Deadline. Dann muss das auf Sendung, sonst findet es nicht statt. Und ich kann mir vorstellen, dass, also ganz ehrlich, ich habe auch Kolleginnen und Kollegen erlebt, die einen da so ein bisschen aufgezogen, ja, man kann sogar sagen, gemobbt haben. Sehr beliebt ist auch, wenn man live moderiert, dann hat man ja oft einen Kopfhörer auf, brauchen wir jetzt hier nicht, aber im Live-Geschäft hat man das häufig und dann fangen die einfach an, auf dem Kopfhörer irgendwas zu erzählen und dann muss man trotzdem weiter moderieren, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also das sind so die Mobbing-Methoden, nur falls man noch ein bisschen was lernen möchte, die Mobbing-Methoden in unserem Beruf. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in eurem Beruf durchaus schon mal, da arbeiten ja Menschen, ne? Man muss gerade was abgeben, weil der Vorgesetzte was haben will, weil eine Anklage bevorsteht oder wie auch immer. Oder man muss zu einer Razzia und dann oder zu einer Durchsuchungsmaßnahme und dann kommt da einer, kaut einem Knopf ans Ohr. Ganz bewusst.
Ganz bewusst, ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch solche Kolleginnen und Kollegen, die so
ein einfach überhaupt nicht checken, ne?
Unterfordert sind, ich weiß nicht, und dann Zeit haben, auf dem Flur vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, das mag schon sein, die gibt es, glaube ich, in jedem Berufsstand. Diejenigen, die das bewusst machen, weiß ich, sind mir noch nicht so untergekommen, das würde ich nicht sagen, zumal diese Deadlines bei der Kripo ja durch andere Sachen vorbestimmt sind. Also das mag jetzt sein zum Beispiel, aber besonders stressig geht es dann zu insgesamt, wenn jemand in Haft sitzt, dann muss man schneller Dinge bearbeiten, wenn gerade ein Einsatz läuft und man muss Dinge zu Papier bringen oder von A nach B und schnell schreiben, um dann nächste Maßnahmen einzuleiten. Das würde mir jetzt so gerade einfallen. Da würde aber nach meiner Einschätzung man ein deutliches, klares, aber dennoch höfliches Wort finden, um dann auch weitermachen zu können. So würde ich das jetzt mal.
Welches Wort? Da wäre ich jetzt schon.
Ja, dann würde man schon sagen, pass mal auf. Ja, so würde, ja, im Ruhrgebiet würde man anfangen, pass mal auf oder hör mal. Jetzt, genau. Hör mal. Das muss jetzt hier fertig werden und rauch woanders, was weiß ich. Ne? Also so in der Art.
Bleiben wir beim Thema Mobbing, wo wir gerade so schön dabei sind. Nein, es ist tatsächlich hier auch ein Thema und es wird dann hier zum Thema bei einer Polizistin, wo die anderen in der Wache sagen, wir können dir nicht trauen und sie deswegen mobben und auch ganz klar aussprechen, du solltest eigentlich kündigen. Du solltest hier, also jetzt habe ich schon oft was gehört von Chorgeist bei Polizistinnen und Polizisten und deswegen scheint mir das auch irgendwie nicht ganz unwahrscheinlich zu sein. Also ich meine, im Journalismus eher unwahrscheinlich. Klar, gibt schon mal irgendwie Leute, mit denen man sich nicht so gut versteht oder so, aber dass man aktiv mobben würde, okay, auch wir sind Menschen, auch sowas kann vorkommen, aber trotzdem, die Geschichte erstmal klingt sie plausibel.
Ja, also da es solche Fälle bei der Polizei ja gegeben hat, wäre es völlig daneben, wenn ich jetzt sagen würde, sowas gibt es aber bei der Polizei gar nicht. Also es gab ja solche Fälle eben, es gab Wachen, die betroffen gewesen sind, es gab Spezialeinheiten, die betroffen gewesen sind. Insoweit bei der Polizei hat so dieser Begriff Chorgeist, ich finde, so zwei unterschiedliche Perspektiven. Denn auf der einen Seite sind polizeiliche Einheiten, gerade die in Uniform, die würde ich noch ein bisschen separieren von der Kripo, weil da arbeitet man häufiger auch schon mal ganz alleine an einem Fall. Aber dort ist man aufeinander angewiesen. Und deswegen ist das erstmal auch was Positives. Man muss aufeinander aufpassen. Man vertraut sich sogar in vielen Situationen gegenseitig sein Leben an. Und deswegen ist das erstmal gut. Wenn das aber so kippt, wie du das gerade beschrieben hast, ist das ein massives Problem. Und das ist eins, was sich Vorgesetzten stellt, weil die idealerweise so etwas erkennen sollten, dem entgegenwirken sollten oder im schlimmsten Fall, Stichwort Hinweisgeberschutz, wenn irgendwie das über ganz lange Zeit, wie das mal in einer Wache in Mülheim an der Ruhr gewesen ist, im Polizeipräsidium Essen vor einiger Zeit, wo es sogenannte Chatgruppen gegeben hat, dann muss man dafür Sorge tragen, dass die, die das mitkriegen, aber eigentlich gar nicht so richtig dabei sein wollen, irgendwo jemanden haben, an den sie sich auch wenden und das und sich trauen, auch so etwas nach außen zu bringen. Also solche Mechanismen gibt es nicht nur bei der Polizei, sondern die gibt es in allen größeren Organisationseinheiten. Aber bei der Polizei ist es deswegen besonders problematisch, weil die ja in Grundrechte eingreifen. Und wenn da das kippt in eine falsche Richtung, ist das ein größeres Problem, als wenn das in Unternehmen XY passiert.
Bulle und Schreiberling heute mit 12 Secrets von Robert Gold. Und wir haben jetzt uns gerade schon sehr viel über Mobbing unterhalten. Deswegen die Frage, wo warst du gestern Nacht? Ich weiß, wo du gestern Nacht warst.
Du weißt, nein, wo ich gestern Nacht war.
Das ist, nein, ist ein Motiv natürlich auch, dass ich hier aufgreife. Na, es ist tatsächlich so, dass hier beschrieben wird, also der Nachbar eines Polizisten, eines Journalisten, spricht, als er den nachts mal auf der Straße trifft, eine Reportage mitten in der Nacht. Und ja, es kann natürlich wirklich sein, dass man nachts mal unterwegs ist, privat, und vielleicht auch jetzt einem Nachbarn nicht unbedingt auf die Nase binden möchte, was man jetzt da nachts macht. Und ich kann mir vorstellen, unsere beiden Berufe sind tatsächlich welche, also mir ist es tatsächlich schon so gegangen, dass mich irgendwie, wenn man eben so ein besonders gutes Nachbarschaftsverhältnis hat oder meint zu haben, dass man dann angesprochen wird und dann irgendwie Verwandte, Ehefrau oder sowas, dann irgendwann später sagen, sag mal, da warst du da nachts unterwegs, ja? Und man in Rechtfertigungsdruck kommt, hat mir noch nie wirklich ernsthafte Probleme beschert, ist aber trotzdem irgendwie so eine komische Situation. Was geht dich das denn jetzt an? Bei dir ist ja wahrscheinlich auch so gewesen, dass du manchmal auch nachts raus musstest, also ähnlich wie bei mir. Also klar, ich habe auch sogenannte Blaulichtbereitschaft immer mal wieder gehabt, also man muss raus, wenn es irgendwo groß brennt oder ein großer Polizeieinsatz ist, dann werden wir ja auch entsprechend informiert und dann muss jemand die Bereitschaft haben und schnell raus. Insofern ist das nicht so ungewöhnlich, für andere ist das ungewöhnlich. Wenn die dann nachts um zwei mit dem Hund gehen, was macht der denn da? Ja, ist ungewöhnlich, aber bei dir dann diese überneugierigen Nachbarn auch schon Erfahrung mit gehabt?
Hatte ich schon, liegt ein paar Jahre zurück und hat mich fürchterlich genervt.
Ja, also
ich
genau.
Da glaube ich vergleichsweise kühl drauf reagiert, weil ich das übergriffig fand in der Art und Weise, wie es passiert. Es ist aber wirklich schon eine ganze Weile her und deswegen, bis du mich gerade gefragt hast, hatte ich es verdrängt.
Ja, wir können das immer wieder nach vorne spülen. Hier wird auch beschrieben, in einem Fall, wo der Tod halt noch nicht genau geklärt ist, ob es möglicherweise ein Mordfall war, wo man Verdachtsmomenten nachgeht, wo es einen Abschiedsbrief gibt. Und der Mutter wird dieser Abschiedsbrief erstmal nicht ausgehändigt, weil man nicht möchte, dass die das möglicherweise irgendwo weiterplaudert, was da drin steht, wenn sie uns zum Beispiel, uns Journalistinnen und Journalisten, wir haben auch schon mal hier drüber gesprochen, wie erfahren wir eigentlich Dinge? Ja, wir kennen Menschen. Die erzählen uns dann was, dass man dann taktisch hingeht und der Mutter eines Opfers einen Abschiedsbrief gar nicht gibt, erstmal den zurückhält, weil man taktisch eben sagt, nee, da müssen wir erstmal noch ermitteln, wir wollen nicht, dass das irgendwo rauskommt. Klingt makaber, klingt aber irgendwo auch logisch, wenn es wirklich einen Grund dafür gibt. Kann sowas wirklich vorkommen?
Ich weiß es nicht, ich kenne so einen Fall nicht, aber so wie er dort beschrieben wird, klingt er ja für sich genommen erstmal aus Sicht der Ermittlerin oder Ermittler, wenn man sich in diese Brille einmal aufsetzen will, klingt es ja durchaus plausibel. Ne? Also, weil das ja nicht diejenigen sind, die jetzt schon tatsächlich wissen, was passiert ist, sondern die alle Eventualitäten mit einbeziehen müssen. Auf der anderen Seite steht eben so etwas wie Pietät natürlich gegenüber Anstand, dass man natürlich versuchen will, auch Trauer zu ermöglichen und so. Und da steht, es gibt immer wieder solche Felder, wie ich von Schilderungen weiß, von Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich ermitteln, wo man natürlich mit der Trauer von Angehörigen umgehen muss und auf der anderen Seite aber die Profibrille auf hat und natürlich sich auch überlegen muss, gibt es eine Möglichkeit, dass von denen welche entweder etwas gewusst haben oder sogar involviert gewesen sind. Also ich will das deswegen so ganz allgemein und etwas abstrakter beantworten, weil einen tatsächlich realen Fall kenne ich nicht.
Ja, wir könnten aber sehr schnell einen tatsächlich realen Fall konstruieren. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte und ich glaube, das dürfen wir verraten, dass eine Polizistin und ein Journalist dann plötzlich sich auch schätzen lernen und dann auch zusammenarbeiten, weil sie ärgert sich, dass sie da an einer bestimmten Stelle nicht weiter ermitteln darf und so und der Journalist ist auf die Story total heiß, vielleicht auch auf die Polizistin, wer weiß. Und dann gehen die gemeinsam los und dann passiert etwas, sie wollen halt Beweismittel haben, Ne? Wollen wir als Journalisten natürlich auch oft. Und sie ist wirklich Polizistin, ne? Will als solche natürlich nicht auftauchen, weil das darf sie nicht, weil sie ist nicht im Dienst an der Stelle. Und er geht dann einfach, bricht in eine Wohnung ein, gibt sich als Polizist aus, weil die Wohnung wird eigentlich bewacht, gibt sich als Polizist aus, wie auch immer er es schafft, aber er kommt wirklich rein und klaut dann da Beweismittel. Dass man so zusammenarbeitet, also das ist jetzt wirklich extrem überspitzt, aber dass man eben sagt, okay, wir kommen jetzt nicht wirklich weiter oder ich darf an der Stelle nicht weiter ermitteln. Gib mir doch mal ein paar Gründe, warum ich da weiter ermitteln sollte aus dem journalistischen Bereich. Solche Deals, ich frage so, hast du von denen schon mal gehört?
Nee, von solchen nicht. Also ich habe von vielen Konstellationen gehört, wo eine Zeugin mit einem Staatsanwalt auf einmal enger befreundet war, als das eigentlich so sinnvoll war. Und es wusste auch sonst kein Dritter bis ich glaube sogar
bis Fälle, zur… Fälle, da steckst du nicht drin. Ne?
Bis zur Hauptverhandlung, wenn ich das noch recht erinnere. aber diese Konstellation ist natürlich, wie du schon zu Recht sagst, so überspitzt, dass sie erstens rechtswidrig wäre aus vielerlei Gründen und Perspektiven. Wenn du schon sagst, eingebrochen und so, dann weiß man sofort, das ist irgendwie nicht erlaubt, sondern sogar strafbar. Und dann ist noch die Frage, wie kann man dann welche Beweismittel überhaupt verwerten, wenn das hinterher rauskommt, da kann so ein ganzes Verfahren irgendwie kaputt gehen. Deswegen liegt das weit außerhalb der Grenzen. Es ist aber natürlich und soll ja auch sein, sehr unterhaltsam und spannend.
Genau, das hätten wir jetzt gar nicht so darüber reden können.
Genau, das ist vollkommen richtig. Ich will nur sagen, dass es natürlich generell zwischen unterschiedlichen Beteiligten schon mal menschliche Beziehungen gibt, die einen sind förderlich, oder manche gehen wiederum zu weit. Also so ist das. Aber dass man jetzt eben zwischen Journalisten und Polizisten so wild hin und her Beweismittel tauscht, das ist so nicht nur nicht vorgesehen, sondern ich glaube, sagen zu können, aus beiderlei Berufsbildern heraus ein Problem.
Ja, manchmal müssen Beziehungen auch einfach beendet werden.
Ja.
Robert Gold war das, 12 Secrets. Und unsere Beziehung als Bullet und Schreiberling ist an dieser Stelle beendet. Für 14 Tage. Und dann geht sie weiter mit der nächsten Folge. Danke.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.